Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Sure 105, Fil.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alam tara kayfa fa'al بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم.
Diese Sure weist auf das hin, was Abrahe, einem abessinischen Heerführer, der mit seinen Kriegern und Kriegselefanten die Kaaba zerstören wollte, geschah. Hören Sie? Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Hast du nicht gesehen, wie Gott, dein Herr, mit dem Elefantenheer verfuhr? Machte er ihren Plan nicht zunichte? Er sandte Schwärme von Vögeln wider sie, die sie mit kleinen spitzen Steinen bewarfen. Dann ließ er sie werden wie niedergemähtes Stroh.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite parstoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastorde.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Donnerstag, dem 21. Juli 2022, gleich dem 30. Tier 1401, nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »In Iran gerühmt, in der Welt berühmt«. Dann geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel »Kapazitäten der Inlandsproduktion Irans«. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iran. Atomabkommen kann überleben, wenn USA sich für eigene Interessen statt für die Israelis entscheiden. Iran besorgt über mögliche türkische Invasion in Syrien. Minister. Iran und Irak unterzeichnen langfristigen strategischen Energievertrag. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iran. Atomabkommen kann überleben, wenn USA sich für eigene Interessen statt für die Israelis entscheiden. Teheran gab an, dass die multilateralen Verhandlungen zur Wiederbelebung des Iran-Abkommens von 2015 fruchtbar sein werden, wenn die Vereinigten Staaten das Problem durch die Linse ihrer eigenen nationalen Interessen und nicht der des israelischen Regimes betrachten. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Nasser Kanani, sagte am Mittwoch auf einer Pressekonferenz, dass die USA schwach zu sein scheinen, wenn es darum geht, eine unabhängige politische Entscheidung darüber zu treffen, ob sie bereit sind, zu dem Abkommen, das sie einseitig gekündigt hatten, zurückzukehren. Wenn die US-Regierung von Joe Biden dieses Problem durch die Linse der amerikanischen nationalen Interessen und nicht durch die Linse der Interessen des zionistischen Besatzungsregimes betrachtet, wird der Boden für eine Einigung in naher Zukunft geebnet, sagte Kanani. Mehr als ein Jahr Verhandlungen, zuerst in Wien und jetzt in Doha, haben noch nicht zu einer Einigung darüber geführt, welche Schritte jede Seite unternehmen muss, um das marode Abkommen wiederherzustellen, das offiziell gemeinsamer umfassender Aktionsplan JCPOA heißt. Entgegen der Behauptung der amerikanischen Seite, die Doha-Verhandlungen seien gescheitert, haben sie einen Weg für die Fortsetzung der Gespräche zwischen den verschiedenen Parteien des Atomabkommens geebnet, sagte Kanani und bewertete die Verhandlungen als gut. Er erklärte, dass dem Abschluss eines Abkommens kein größeres Hindernis entgegenstehe, außer dass die amerikanische Seite eine ernsthafte politische Entscheidung treffen müsse. Einerseits drückt die US-Regierung ihren Wunsch aus, zum Abkommen zurückzukehren und möchte andererseits nicht die Kosten für die Rückkehr zum Abkommen tragen, fügte der iranische Sprecher hinzu. Iran besorgt über mögliche türkische Invasion in Syrien. Irans Außenminister Hossein Amir Abdollahian hat sich besorgt über eine mögliche erneute türkische Invasion in Nordsyrien geäußert, die Ankara unter dem Vorwand der Bekämpfung von Terroristen unternehmen könnte. Das sagte der Spitzendiplomat am Mittwoch bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem syrischen Amtskollegen Faisal al-Maghdad in Teheran. Amir Abdullahian erklärte, ein trilaterales Gipfeltreffen zwischen Iran, Russland und der Türkei am Dienstag in Teheran habe versucht, die Aussicht auf Krieg und Militarismus zu verringern, damit Probleme durch den politischen Kurs gelöst werden können. Wir hoffen, dass diese Ratschläge, die von den am Gipfel teilnehmenden Staatsoberhäuptern betont wurden, von den Behörden des befreundeten und brüderlichen Landes Türkei befolgt werden, damit Damaskus und Ankara diese Etappe ohne jegliche Konfrontation überqueren können, fügte er hinzu. Der Außenminister sagte, Iran lege Wert auf die Bewahrung der territorialen Souveränität und Integrität Syriens. Die Frage der Terrorismusbekämpfung, der Aufbau der Zukunft Syriens auf der Grundlage des Willens aller Menschen des Landes und der Schutz der Rechte der syrischen Nation ohne jegliche ausländische Einmischung gehören zu den obersten Prioritäten, die von der Islamischen Republik verfolgt werden, sagte der iranische Amtsträger. Amir Abdullahian wandte sich der Frage der anhaltenden Invasion der Vereinigten Staaten in Syrien zu und sagte, die Ostseite des Euphrat, wo die amerikanischen Besatzungstruppen präsent sind, gehöre zu den fruchtbarsten Gebieten des arabischen Landes. Der östliche Euphrat beherbergt einige der wichtigsten Öl- und Energiequellen Syriens, sagte er und fügte hinzu, leider sind wir Zeuge der Plünderung der natürlichen Ressourcen Syriens in den von den Vereinigten Staaten besetzten Gebieten. Wir glauben, dass die US-Streitkräfte Syriens Boden sofort und bedingungslos verlassen sollten, sagte er und versicherte, dass das syrische Volk und die syrischen Streitkräfte fähig und kompetent genug seien, ihre Sicherheit und territoriale Integrität zu schützen. Minister: Iran und Irak unterzeichnen langfristigen strategischen Energievertrag. Iran hat einen langfristigen strategischen Stromvertrag mit dem Irak unterzeichnet, um seinen arabischen Nachbarn mit nachhaltiger Energie zu versorgen, sagte der iranische Energieminister Ali Akbar Mehrabian. Die Islamische Republik ist bereits ein wichtiger Energielieferant für den Irak, der mit chronischer Stromknappheit konfrontiert ist, obwohl er über die viertgrößten Ölreserven der Welt verfügt. Der Abschluss langfristiger strategischer Verträge im Elektrizitätssektor war einer der Kernstücke der dynamischen regionalen Diplomatie der iranischen Regierung, die dem Land brillante Ergebnisse gebracht hat, sagte der Minister. Mehrabian zitierte internationale Berichte und sagte, dass die größte Stromerzeugungs- und Verteilungskapazität unter den westasiatischen Ländern Iran gehöre. Trotz der Verlangsamung der Entwicklung der Elektrizitätswirtschaft in den vergangenen Jahren gilt Iran immer noch als das stärkste Elektrizitätsland in der Region, dessen rekordverdächtige Steigerung der Kraftwerkskapazität in diesem Jahr fortgesetzt wird, sagte er. Irans Macht im Elektrizitätsbereich beschränkt sich nicht nur auf die installierte Kapazität von Kraftwerken. Aufgrund der Erweiterung des lokalen Wissens sind wir nicht nur eines der wenigen autarken Länder der Welt in den Bereichen Bau, Modernisierung, Reparatur und Wartung von Kraftwerksblöcken, sondern haben auch bedeutende Exporte verschiedener Arten von Ingenieurdienstleistungen im Bereich Strom. Das Abkommen wurde inmitten einseitiger US-Sanktionen abgeschlossen, die seit 2018 wieder gegen Iran verhängt werden und Länder den Kauf iranischer Energie verbieten. Saudi-Arabien beschlagnahmt trotz Waffenstillstand jemenitische Treibstoffschiffe. Inmitten der anhaltenden Versuche, das von den Vereinten Nationen vermittelte Abkommen um weitere 6 Monate zu verlängern, protestierte die Erdölgesellschaft Jemens vor dem Büro des Gesandten der Vereinten Nationen in der jemenitischen Hauptstadt Sana'a gegen Riads Verletzungen des Waffenstillstands. Verantwortliche sagen, dass die von Saudi-Arabien geführte Koalition seit Anfang Juni nur 8 von 18 Schiffen die Einreise in das Land erlaubt hat und immer noch 3 weitere Schiffe beschlagnahmt, was eine klare Verletzung des von der UNO vermittelten Abkommens darstellt. Anfang Juni gelang es den Vereinten Nationen, die Kriegsparteien davon zu überzeugen, den Waffenstillstand um weitere 2 Monate zu verlängern. Der Weltverband hat es bisher jedoch versäumt, Riad zu zwingen, seine Verpflichtungen im Rahmen des Abkommens zu erfüllen. Jemeniten sagen, dass die Vereinten Nationen dafür verantwortlich sind, dass der Friedensprozess scheitert, indem sie die Augen vor den fortgesetzten saudischen Verletzungen des Waffenstillstands verschließen. Sie fordern, dass die Weltorganisation ihren Teil als wahrer Vermittler leistet und Riad für seine Verstöße zur Rechenschaft zieht. Lavrov: Russlands Ziele in der Ukraine gehen jetzt über den Donbass hinaus. Der russische Außenminister Sergei Lavrov erklärte, Moskaus militärische Aufgaben in der Ukraine seien nun über die östliche Region des Donbass hinausgegangen, da Kiew ständig westliche Ausrüstung, Waffen und Munition geliefert bekommen habe. In einem Interview mit der staatlichen Nachrichtenagentur RIA Novosti sagte Lavrov am Mittwoch, Die Lieferung westlicher Waffen habe die Berechnungen des Kremls verändert. Wenn der Westen aus ohnmächtiger Wut oder dem Wunsch, die Situation weiter zu verschärfen, die Ukraine weiterhin mit Langstreckenwaffen wie den in den USA hergestellten HIMARS-Raketensystemen überfüllt, bedeutet das, dass sich die geografischen Aufgaben noch weiter von der aktuellen Linie entfernt erweitern werden, fügte der Außenminister hinzu. Der führende russische Diplomat sagte weiter, dass sich die geografischen Realitäten geändert hätten, seit russische und ukrainische Verhandlungsführer Ende März Friedensgespräche begonnen hätten. Lavrov erklärte, die ersten Gesprächsrunden mit der Ukraine hätten bewiesen, dass Kiew nicht den Wunsch habe, irgendetwas ernsthaft zu diskutieren. Die Gespräche zwischen Russland und der Ukraine seien Mitte April weitgehend zum Erliegen gekommen, sagte Lavrov. Damals lag der Fokus auf den abtrünnigen Regionen Donetsk und Luhansk in der Ostukraine. Jetzt ist die Geografie eine andere. Es ist weit mehr als nur die DVR und die LVR. Es sind auch die Regionen Cherson und Seporischtja und eine Reihe anderer Gebiete, sagte er und bezog sich auf Gebiete weit jenseits des Donbass, die die russischen Streitkräfte ganz oder teilweise erobert haben. China tadelt USA als Hersteller von Sicherheitsrisiken, nachdem ihr Kriegsschiff durch Taiwanstraße gesegelt ist. China hat die Vereinigten Staaten als Hersteller von Sicherheitsrisiken angeprangert, nachdem ein weiteres amerikanisches Kriegsschiff durch die Taiwanstraße gesegelt ist, eine strategisch sensible Wasserstraße, die das selbstverwaltete chinesische Taipeh vom chinesischen Festland trennt. In einer Erklärung vom Mittwoch kritisierte Chinas Verteidigungsministerium die Vereinigten Staaten, weil sie Sicherheitsrisiken in der Taiwanstraße geschaffen und ihre Stabilität gestört hätten. Die Erklärung kam, nachdem Washington einen Tag zuvor seinen Lenkwaffenzerstörer durch die Wasserstraße gesegelt hatte. Die häufigen Provokationen und das Imponiergehabe der USA zeigen deutlich, dass die USA der Zerstörer von Frieden und Stabilität und ein Verursacher von Sicherheitsrisiken in der Straße von Taiwan sind, sagte Oberst Shi Yi, Sprecher des Osttheaterkommandos der Volksbefreiungsarmee. Die starke Reaktion kam nur einen Tag, nachdem der Lenkwaffenzerstörer USS Benfold der 7. US-Flotte durch die 180 Kilometer breite Straße von Taiwan gesegelt war. Es war das dritte Mal, dass ein Kriegsschiff der US-Marine die Wasserstraße passierte und in von China beanspruchte Gewässer eindrang. US-Seestreitkräfte führen etwa einmal im Monat solche Manöver in der Nähe chinesischer Gewässer durch, was Peking verärgert. China hat die USA wiederholt vor formellen Beziehungen mit dem selbstverwalteten chinesischen Taipeh gewarnt und erklärt, dass der Verkauf amerikanischer Waffen an die Insel Chinas Souveränität verletze. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar. Bei Temperaturen um 34 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen. Tabriz 29 Grad, Mashhad 28 Grad, Isfahan 31 Grad, Shiraz 30 Grad und Bandarabas 33 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Erste Station der Nahostreise des US-Präsidenten Joe Biden war Israel. Israel darf nicht ohne grünes Licht aus Washington gegen Iran militärisch losschlagen, aber bekommt weiterhin alle US-Unterstützung auf dem Weg in die Dauererpressung gegen Iran, sein friedliches Atomprogramm zurückzufahren, ohne dass Washington die illegale Iran-Blockade vollständig aufhebt. In unserem Interview sieht neue Mitte-Bundesvorsitzender Christoph Hörstel die USA im Vergleich zu China immer schwächer werden. Heute hören Sie den vierten und letzten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite parstoday.com/de anhören.
Herr Hotzer, lassen Sie mich an dieser Stelle einen Satz vom Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag Roth bringen, der in einem Interview mit Deutschlandfunk gesagt hat, dass der amerikanische Präsident nicht nur aus nationalem Interesse nach Saudi-Arabien gefahren ist, um die Energiepreise wieder in den Griff zu bekommen, sondern es geht auch darum, ein Bündnis zugunsten Israel gegen den Iran zu schmieden. Also das ist eine Meinung, die auch hier zum Teil einfach verbreitet hier ist. Aber die Frage ist, inwieweit ist es dem amerikanischen Präsidenten gelungen in Saudi-Arabien?
Ja, das ist spannend, denn tatsächlich, wie soll man sagen, war ja schon vor der Reise, gab es Zickigkeiten. Ja, da gab es ein Interview von Mohammed bin Salman, MBS, wie er so schön abgekürzt wird, immer dem Thronnachfolger, der eigentlich schon auf dem Thron sitzt, de facto, aber eben, da der Throninhaber noch nicht tot ist, wird er immer noch als Nachfolger offiziell bezeichnet. Und der hat eben klar auch die amerikanischen, ich will mal sagen, Träume oder Wünsche in der Region in die Schranken gewiesen. Die Politik geht sowieso in diese Richtung. Mohammed bin Salman hat offen erklärt, dass es auch östliche Optionen gibt für Saudi-Arabien. Und das ist aber nur eine freundliche Umschreibung dessen, was am Boden passiert. Die chinesische staatliche Telefonfirma Huawei ist einfach sehr erfolgreich in der arabischen Welt. Hier versuchen die USA gegenzusteuern. Aber wir reden einmal über die anti-iranische Allianz. Und die ist letztlich kaputt, weil die Vereinigten Arabischen Emirate durch ein qualifiziertes Statement gesagt haben, sie halten überhaupt nichts von irgendwelchen Allianzbildungen in der Region, schon gar nicht gegen Iran. Gegen irgendwen, nicht? Das war schon mal eine klare Sache, dass man sich nicht zur Verfügungsmasse der Amerikaner macht, um irgendwen zu unterjochen. Da geht es um das Beispiel Jemen ganz eindeutig, aber eben auch zum Beispiel, dass ja Katar unter Druck gesetzt worden ist, wegen seiner vernünftigen Politik mit dem Iran bei der Ausbeutung des Gasfeldes Südpars. Also diese Dinge sind Joe Biden meiner Ansicht nach ziemlich schief gegangen. Er hat versucht, ein bisschen die Dinge zu kitten. Es wird in den USA lange darüber diskutiert, dass er also mit einer Faustberührung sozusagen den Königsthronnachfolger Mohammed bin Salman begrüßt hat, um ein Händeschütteln zu vermeiden. Auch sehr interessant. Also hier gibt es im Prinzip große Versuche der Amerikaner, auch gegen die vordringenden Chinesen Boden gut zu machen. Inwieweit Saudi-Arabien sich wirklich auf eine militärische Allianz mit den USA bei einem Überfall auf den Iran einlässt, da habe ich meine Zweifel. Denn es war ja die berühmte Mission des von den USA ermordeten Generals Soleimani, heimlich mit den Saudis zu verhandeln, um eben genau solche Zusammenballungen und Kriegsvorbereitungen zu vermeiden. Und das heißt ja, es gibt, denn die sind ja nicht ermordet worden, in Saudi-Arabien ganz eindeutig Kräfte, die in einer solchen Konfrontation überhaupt keinen Sinn sehen, außer dass eben tatsächlich Washington, die islamische Welt, gegeneinander positionieren, beschäftigen und möglichst hier auch in einem Krieg sich gegeneinander aufreiben lassen will. Und das alles kann nicht im islamischen Interesse sein, das sowieso nicht, aber auch nicht im saudischen. Das ist sicher bei einigen Kräften da der Fall und die sind, glaube ich, stark genug, um das auf die Dauer nicht ganz mitzumachen. Also wir haben einen Weg gehabt, nicht Mohammed bin Salman hat diese berühmten Videos machen lassen, in denen saudische Kräfte den Iran erfolgreich angreifen. Das waren so Trickvideos und das war ein Versuch sozusagen durch Propaganda auch in die Bevölkerung hinein, Saudi-Arabien gegen den Iran zu positionieren. Und ich glaube, das ist nicht wirklich gelungen.
Musik.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einer Reihe unserer Sendung In Iran gerühmt, in der Welt berühmt. Bleiben Sie dran.
In Iran gerühmt, in der Welt berühmt.
Liebe Hörerfreunde, Sie haben letztes Mal den Dichter Rudaki, der im 9. und 10. Jahrhundert nach Christus gelebt hat, kennengelernt. Das 10. Jahrhundert nach Christus, welches das 4. nach der Hijra und dem Mondkalender war, stellt überhaupt eine der bedeutendsten Epochen für den Aufschwung der neupersischen Literatur, der Literatur auf Farsi, dar. Kaum eine Epoche in der Literaturgeschichte Irans hat so viele große Dichter hervorgebracht. Die große Zahl von Dichtern und Reimwerken ist ein Merkmal für das 4. Jahrhundert nach der Hijra. Einer der hervorragenden Poeten war Dariri Tusi. Mit vollem Namen hieß er Abu Mansur Muhammad ibn Ahmad Dariri. Sein Geburtsdatum ist nicht genau bekannt. Wahrscheinlich ist er Mitte der ersten Hälfte des 4. Jahrhunderts nach der Hijra auf die Welt gekommen, zwischen 1930 und 1940 nach Christus. Der Geburtsort lag im Osten des damaligen Irans, entweder war es Tus oder Balch oder Merv. Forscher sind der Ansicht, dass er schon als Jugendlicher zu dichten begonnen hat. Er wurde aber bereits als junger Mann von einem Sklaven ermordet. Dariri begann anfangs mit Gedichten in der Form eines meist kurzen Rete oder einem vielstrophigen Reside oder Gazelen und gegen Ende seines kurzen Lebens begann er einen Shahnameh zu verfassen, ein Buch der Könige, in dem er die Geschichte der persischen Könige in einem Epos darstellen wollte. Der Shahnameh von Dariri wurde auch unter dem Titel Gashtasp-Nameh bekannt. Gashtasp war einer der iranischen Könige. Mit seinem Gashtasp-Nameh und wegen seines geheimnisumwobenen Lebens ist Dariri nach Ansicht einiger Forscher nicht mehr aus der Geschichte des Beginns der Dichtung in Dari-Persisch wegzudenken. Von Dariri sind kurze und längere Gedichte, Ressaed, Gazelen, Retaat und Doppelverse erhalten geblieben. Sie stehen in verschiedenen Werken über die Geschichte und Literatur und Biografien, viele davon in der Anthologie Lobabul Albab von Zahiruddin Nasr Muhammad Ufi, frühes 13. Jahrhundert nach Christus. Alle erhalten gebliebenen Reime von Dariri zeugen für sein Dichtertalent. Jedoch stellt sein Gashtasp-Nameh das wichtigste und unvergängliche Werk von Dariri dar. Dieses Werk handelt von dem Erscheinen des Zarathustra und dem Krieg zwischen dem König Gashtasp und dem turanischen König Arjasp, der den Zarathustrismus ablehnt. Dariri konnte bis zu seinem gewaltsamen Tod tausende Doppelverse, Beit, zu diesem Mythos schreiben. Ferdowsi, der bekannte iranische Dichter, hat in seinem weltberühmten Werk Shahnameh, Buch der Könige, diese Verse von Dariri übernommen und dann die Geschichte der Könige fortgesetzt. Forscher sind der Ansicht, dass Dariri einen Gedichtband besaß, der jedoch im Laufe der Zeit bis auf einige Gazelen und Retaat verloren ging. Anhaltspunkte sprechen dafür, dass der Gedichtband von Dariri bis in die Epoche von Nasser Khosrow, das heißt bis ins 5. Jahrhundert nach der Hijra, dem 11. Jahrhundert nach Christus, noch vollständig existierte. Dariris Dichtung war schlicht und flüssig. Auch seine Allegorien waren einfach zu verstehen und nachvollziehbar, und von daher war seine Dichtung beliebt. Er schrieb auch Lob- und Preisgedichte, von denen aber nur wenig erhalten geblieben ist. Darin pries er die Natur und bestimmte Personen überschwänglich. Seine Gazellendichtung war leicht verständlich und in einem flüssigen Stil, aber einige Literaturkritiker bemängeln, dass sie nicht immer perfekt klangen, was sie als einen Hinweis auf das junge Alter und die Unerfahrenheit Dariris in der Dichtkunst deuten. An seiner Dichtung ist abzulesen, dass er ein angenehmes, fröhliches Leben führte, viel auf Reisen ging, die Fürsten und Herrscher lobte und sich auf diese Weise seinen Unterhalt verdiente. Forscher betrachten die Epoche von Dariri in Khorasan, Nordost-Iran, als Epoche der Entfaltung der Dichtung und bekannter Dichter und als Epoche der Wiederbelebung antiker Traditionen. In dieser Zeit haben viele Dichter begonnen, die Werke der Vergangenheit und die Erinnerung an kulturelle Größen wiederzubeleben. Und so wurde die Dichtung auf Neupersisch, Farsi, die in den Werken von Rudaki und Shahid Balkhi bereits einen vorzüglichen Charakter angenommen hatten, weiter entfaltet. Viele Dichter versuchten, die arabische Dichtkultur durch die in Vergessenheit geratene Traditionen der früheren Kultur Irans zu ersetzen. Einer von ihnen war Dariri. Dariri hat gegen Ende seines Lebens begonnen, seinen Shahnameh zu verfassen. Er schaffte 1000 Doppelverse. Diese bezogen sich nur auf die Geschichte von Geshtasp, das Erscheinen des Propheten Zoroaster und der religiös motivierte Krieg zwischen Geshtasp und Arjasp. Mit dem Tod von Dariri blieb sein Buch der Könige unvollendet, und wäre nicht Ferdowsi gewesen, dann wären wahrscheinlich auch diese 1000 Doppelverse, wie viele andere Gedichte von Dariri und seine Gedichtbände zunichte geworden. Aber Ferdowsi hat die 1000 Doppelverse von Dariri ohne irgendwelche Änderung in seinem Shahnameh wiedergegeben. Nach Aussagen von Ferdowsi war ihm Dariri im Traum begegnet und hatte ihn gebeten, seinen Geshtasp-Name zu übernehmen. Ferdowsi erfüllte seinen Wunsch in seinem Shahnameh, dem Buch der Könige, und überließ Dariri in seinem Werk so lange Wort, wie es um die Geschichte von Geshtasp ging. Die 1000 Doppelverse von Dariri, die Ferdowsi in seinem Buch der Könige anführt, bilden in Wahrheit einen Wendepunkt zwischen dem religiösen Epos und dem nationalen Epos in der antiken Welt des iranischen Volkes. Forscher sagen, der deutliche Unterschied zwischen dem Epos von Dariri und den Epen von Ferdowsi liegt in dem Stil der Dichter vor und wird durch die großartige Ausdrucksweise des Ferdowsi deutlich. Einen weiteren Unterschied sehen sie darin, dass die 1000 Doppelverse nicht von einem Dichter mit der Größe von Ferdowsi geschrieben wurden und kein so beeindruckender Held darin vorkommt wie der Rustam in Shahnameh von Ferdowsi. Daher ist der Shahnameh des Dariri nie so berühmt geworden, wie er es verdient hätte. Wie auch immer, die Doppelverse von Dariri sind Bestandteil des Buches der Könige von Ferdowsi und verdienen Beachtung. Die Verse von Dariri beginnen mit چو گشتاز برا داد لحراس تخت فرود آمد از تخت و بربست رخت به بلخ گزین شد بدان نو بهار که یزدان پرستان آن روزگار مران خانه را داشتندی چنان که مر مکه را تازیان این زمان. Diese Verse handeln von dem König Lohrasp, der das Zepter des Gashtasp übergab. Als Lohrasp dem Gashtasp den Thron überließ, stieg er herab und legte die Krone nieder. Er ging nach Balch und wurde ein Asket und widmete sich dort dem Gebet. Derweil kümmerte sich Gashtasp, der frisch zum Herrscher geworden war, um die Angelegenheiten des Landes. Er lud das Volk zur Religion Gottes, welche die Gerechtigkeit verkündet, ein und war selber um Gerechtigkeit bemüht. Alle anderen Könige zahlten ihm eine Steuer bis auf Al-Jasp, der König von Turan in Zentralasien, der seinerseits von Gashtasp Steuer verlangte. Als Zoroaster in Erscheinung trat, hatte sich Gashtasp seiner Religion angeschlossen und verbreitete den Zarathustrismus in seinem Reich. Al-Jasp erfuhr davon und befürchtete, dass Gashtasp sein Land Turan angreifen werde. Also schrieb er dem Gashtasp einen Brief und schickte ihm zahlreiche Geschenke, um ihn zu mahnen und zugleich, um ihn zu beschwichtigen. Aber Gashtasp ließ sich nicht beeindrucken, und so kam es zu einem harten Krieg zwischen seinem Heer und dem Heer des Al-Jasp. Viele Soldaten von Al-Jasp wurden getötet und Al-Jasp selber ergriff die Flucht. An dieser Stelle bricht der Gashtasp-Name von Dariri ab. Aber Ferdowsi knüpft an dieser Stelle an und schreibt die Geschichte der Könige weiter. Liebe Hörerfreunde, nächstes Mal wollen wir Ihnen eine weitere Berühmtheit aus der Geschichte Irans vorstellen.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Masih und Arash mit dem Titel Moh Asal, das heißt Honigmond.
حس میکنم عشق دردی که دنیامو بغل کرده حال و هوای من تا بر نگردی بر نمیگرده وقتی ازم دوری دلتنگی رو قلب من آواره هر جا برم فکرت حتی یه شب تنهام نمیذاره حال دلم با تو خوشه بغضت صدامو میکشه این عشقه هر جا که میرم مقصدی با من به دنیا اومدی این عشقه وقتی بهت فکر میکنم اسمی کنم عطر تو رو میگیرم حتی من از تصور این که به من فکر میکنی میمیرم وقتی ازم دوری دنیام جهنمه حس می کنم هوا کمه هر جا برم دورم هر جا بری دوری غربت تموم عالمه وقتی ازت دورم قلبم نمی زنه این حال هر شب منه دنیا بدون تو زندون بی دره
بغضه که گریه میشه یک سره.
حال دلم با تو خوشه، بغضت صدامو میکشه، این عشقه هر جا که میرم مقصدی، با من به دنیا اومدی، این عشقه. وقتی بهت فکر میکنم، اسم میکنم، عطر تو رو میگیرم، حتی من از تصور این که به من فکر میکنی میمیرم.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Beitrag mit dem Titel Kapazitäten der Inlandsproduktion Irans. Weiterhin guten Empfang.
Das geehrte Revolutionsoberhaupt Irans benannte das laufende Sonnenjahr 1401, März 2022 bis 2023 mit dem Motto Produktion, wissensbasiert und Arbeitsplätze schaffend. Zu diesem Jahresmotto haben wir verschiedene Beiträge für Sie vorbereitet. In den früheren Beiträgen wurden die Produktionskapazitäten Irans untersucht. In der Fortsetzung dieser Reihe werden wir heute erläutern, warum das Revolutionsoberhaupt das Thema Produktion hervorhebt. Man kann sagen, dass der wichtigste Zweck der Benennung von Jahren darin besteht, Prioritäten zu setzen und der Achse der Regierungsaktivitäten während eines Arbeitsjahres eine Richtung zu geben. Wie schon bei der Jahresbenennung deutlich wird, wird das wichtigste Anliegen des Jahres bei der Wahl des Jahresmottos berücksichtigt. In den letzten beiden Jahren der 90er und in den 2000er Jahren hatten die meisten Jahresmottos einen religiösen, kulturellen und sozialen Hintergrund, aber im darauffolgenden Jahrzehnt wurde nur im Jahr 2015 ein nicht wirtschaftliches Thema als Jahresmotto gewählt. Der Druck von außen auf die iranische Wirtschaft, der seit Mitte der 2000er Jahre zugenommen hat, zeigte seine Auswirkungen auf das Leben der Menschen in den ersten beiden Jahren des darauffolgenden Jahrzehnts, und dies veranlasste das Oberhaupt der Islamischen Revolution, wirtschaftliche Fragen zum Hauptaugenmerk des Landes zu machen, weil er zu Recht zu dem Schluss gekommen war, dass die Feinde mit dem Ziel des Sturzes des Staatssystems der Islamischen Republik durch militärische Operationen desillusioniert waren und sich auf wirtschaftliche Maßnahmen konzentrierten und Druck auf die Menschen ausübten, um eine Kluft zwischen den Bürgern und dem Staat zu schaffen. Aus diesem Grund lenkte das Revolutionsoberhaupt das Augenmerk der Regierungen von da an auf die Wirtschaft. Am 21. März 2018 sagte Ayatollah Khamenei bei seiner Zusammenkunft mit Pilgern und Nachbarn des Heiligen Schreins von Imam Reza in Mashhad über die Ziele des Jahresmottos: Das Motto des Jahres wird aus zwei Gründen vorgeschlagen. Zum einen soll es der Politik und den Regierungsverantwortlichen eine Richtung geben, zum anderen dient es dazu, die Aufmerksamkeit der öffentlichen Meinung diesbezüglich zu wecken. Mit anderen Worten, sollte neben den Staatsmännern, die Entscheidungsträger sind, auch die öffentliche Meinung das Motto des Jahres in ihrem Verhalten berücksichtigen. Das bedeutet, Wenn das Jahresmotto auf der Unterstützung der nationalen Produktion basiert, sollte die Regierungspolitik mit der Unterstützung der heimischen Produktion übereinstimmen. Und die öffentliche Meinung sollte ebenfalls das notwendige Wissen über die Folgen der Unterstützung der nationalen Produktion erlangen und sich in Richtung Unterstützung der heimischen Produktion bewegen. Die vom Revolutionsoberhaupt gewählten Wirtschaftsmottos haben mehrere hervorstechende Merkmale. Erstens sind diese Mottos unterstützender Natur. Gemäß seinem Verständnis über die inländischen Kapazitäten glaubt das Revolutionsoberhaupt an die Unterstützung der heimischen Produktion. Diese Unterstützung kann geschlossene Industrien wiederbeleben, bestehende Industrien stärken und neue Industrien schaffen. In Anbetracht der vernachlässigten Kapazitäten in verschiedenen Sektoren der Wirtschaft des Landes ist der Unterstützungsansatz sehr wichtig. Zweitens haben diese Slogans einen konfrontativen Charakter und werden gewählt, um dem Druck von außen entgegenzuwirken und diesen zu neutralisieren, in erster Linie die hartherzigen Sanktionen. Eine der wichtigsten Herausforderungen des Landes, insbesondere im letzten Jahrzehnt, sind die zahlreichen und wiederholten Sanktionen, vor allem durch die USA. Obwohl stets Verhandlungen zur Aufhebung der Sanktionen verfolgt werden, betont das Revolutionsoberhaupt, dass die Sanktionen gleichzeitig neutralisiert werden sollten. Genauer gesagt, sollte die Politik der Diversifizierung der Wirtschaft so umgesetzt werden, dass durch die Stärkung der Wirtschaft der Feind mit seinen Sanktionen gegen einen Sektor keinen Einfluss auf die Wirtschaft haben kann. Dies ist eines der wichtigsten Ziele der wirtschaftlichen Mottos, die das geehrte Revolutionsoberhaupt jedes Jahr herausgibt. Drittens haben diese Jahresmottos einen Entwicklungscharakter. Das Oberhaupt der Islamischen Revolution glaubt, dass der Weg zum Fortschritt und zur Entwicklung des Landes darin besteht, auf die internen Kapazitäten der Wirtschaft zu achten. Obwohl er die wirtschaftliche Interaktion mit allen Ländern fordert, glaubt er, dass die wirtschaftliche Interaktion mit anderen Ländern erst dann konstruktiv sei, wenn sie nicht aus der Position interner Schwäche und des Mangels heraus erfolgt. Diesbezüglich hob er hervor: Wir sollten mit vollen Händen wirtschaftliche Interaktionen mit den anderen Ländern betreiben, damit wir nicht nur Importeur, sondern auch Exporteur von Waren sind. Viertens sind die Jahresmottos von Ayatollah Khamenei auf seine tiefe Überzeugung von diesen Themen zurückzuführen. Wenn er beispielsweise über die Entwicklung der Produktion spricht, glaubt er an die Relevanz dieses Themas, und wenn er über die wissensbasierte Wirtschaft und Produktion spricht, ist dies auch ein Ergebnis seiner Überzeugung von der Bedeutung von Wissenschaft und Wissen. Tatsache ist, dass sich das geehrte Revolutionsoberhaupt Irans der wirtschaftlichen Probleme und Herausforderungen für die Regierung und die Bürger mehr bewusst ist als jeder andere in der Machtstruktur des Landes und er diese als das wichtigste Problem des Landes ansieht, was der Feind natürlich versucht auszunutzen. Ausgehend davon war in den letzten Jahren der Schwerpunkt der Jahresmottos auf wirtschaftliche Fragen ausgerichtet, so dass der Fokus der Regierungen darauf lag und liegt, die bestehenden wirtschaftlichen Probleme zu überwinden. Die Untersuchung der Jahresmottos, die das Revolutionsoberhaupt gewählt hat, zeigt seine Gesamtsicht auf die Wirtschaft und ihren Eckpfeiler, die Produktion. Seit dem iranischen Neujahr 1390, März 2011 und der Benennung des Jahres mit Jahr des Wirtschaftsdschihads ist ersichtlich, dass wirtschaftsorientierte Themen wie die nationale Produktion, Wirtschaft und Kultur, Widerstandsökonomie, Unterstützung iranischer Produkte, Produktionssprung sowie Unterstützung und Beseitigung von Hindernissen zu Schlüsselworten der Jahresmottos geworden sind. Dies zeigt, dass in den letzten 10 Jahren sowohl wirtschaftliche Fragen als auch die Produktion zur Hauptachse in den Neujahrsreden des Revolutionsführers geworden sind, was seine prozessorientierte Sichtweise bezüglich der Wirtschaft hervorhebt. Es ist offensichtlich, dass die Bedürfnisse der Gesellschaft und die in den vergangenen Jahren unternommenen ersten Schritte und Bemühungen zu deren Vervollständigung auch darin wirksam waren, dass das Oberhaupt diese Schwerpunkte gewählt hat. Natürlich sollte beachtet werden, dass es für gute Fortschritte beim zweiten Schritt der Revolution einer dynamischen Wirtschaft bedarf und die Stärkung dieses Faktors hängt mit der Stärkung der Produktion zusammen. Die Stärkung der Produktion schafft als eines der neuen Machtinstrumente die Grundlage für die Steigerung der Wirtschaftskraft und macht interne Kapazitäten optimal nutzbar. Tatsächlich ist die Produktion die Grundlage des wirtschaftlichen Fortschritts des Landes und der Fokus auf eine hochwertige heimische Produktion kann zum Übergang von einer Einproduktwirtschaft zur Diversifizierung der Wirtschaft des Landes führen und gilt als eine der Lösungen zur Neutralisierung der Sanktionen und des wirtschaftlichen Drucks des Feindes auf Iran. Bestimmt ist die heimische Produktion eine der Hauptsäulen der Strategie der Widerstandsökonomie und das geehrte Revolutionsoberhaupt erklärte diesbezüglich: Mit einer starken Wirtschaft, einer starken, zuverlässigen und selbstständigen Produktion können wir auswählen, uns bewegen, Maßnahmen ergreifen, den Wert der Landeswährung erhöhen, die Kaufkraft der Menschen steigern und so weiter. Und ohne eine starke Wirtschaft werden wir weder Würde noch Sicherheit haben. Darin liegt die Bedeutung der Wirtschaft.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastor Day ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.